Hallo, ihr Lieben da draußen. Der Bern ist wieder da mit der Plauderecke. Und ja, wie immer freut er sich, der Bern, wenn er tolle Gäste hat. Aber heute freue ich mich ganz besonders, weil mein lieber Freund Sven wieder mal da ist. Den kennt er auch schon. Sven, großartiger Arzt und einer der klügsten und humorvollsten Menschen, die ich so kenne. Und deswegen habe ich da immer Riesenspaß mit ihm über Science Fiction und so Sachen fachzusimpeln.
Ja, hallo,
hallo lieber Sven.
Hi. Schön, dass ich wieder dabei sein darf in der nächsten Staffel. Das ist so ein bisschen wie Gaststar sein in einer Star Trek Staffel.
Ja, und da darf man auch immer wieder kommen.
Man
ne?
darf
Q
immer,
war auch mehrfach
John DeLancey
dabei.
Durfte, ne? genau. durfte in jeder Staffel genau. einmal Krawall machen.
Ja,
toll.
Ja.
Also macht mir auch riesig Spaß und ich verfolge es auch. Du hast immer unheimlich kluge Leute mit dabei, die wahnsinnig viel zu erzählen haben. Das finde ich mal ganz klasse.
Also, ja, das macht mir auch riesen Spaß. In der Staffel haben wir ja was Neues begonnen, haben wir ja ein bisschen angefangen, Sonderthemen zu machen. Also nicht nur zu plaudern, was ist dein Herzensbuch,
sondern meine 150 liebsten Bücher,
genau.
die habe ich vorbereitet.
Und das wird jetzt heute auch ein bisschen länger, also nehmt euch nichts vor. Das Wochenende ist fertig, durchgeplant für euch. Nein, also wir haben als kleines Sonderthema, haben wir uns ein bisschen was ausgedacht, dass wir zeitgemäß natürlich ein bisschen über KI in der Science-Fiction schwätzen wollen. Ich habe es jetzt gerade schon zum Sven gesagt, ich habe ein bisschen vorrecherchiert und habe dann die KI gefragt, was er mir so anbietet, wo denn so früher schon Erwähnungen waren und so. Und da kam er mir mit einem Roman von Karel Čapek. Čapek. R.U.R.
Ja.
Sagt ihr das was?
Ich kenne den Plot. Gelesen habe ich es nicht. Den Molch-Roman, ja. den kenne ich. Aber das ist ja eine First-Contact-Story. Hattest du, glaube ich, auch mal erwähnt.
Ja.
Und der Plot ist ja, glaube ich, es werden künstliche Wesen, also Roboter, das kommt ja, ja übersetzt, ist das ja wohl Arbeiter oder vielleicht auch sogar Zwangsarbeiter, also wenn man das übersetzt. Und die sollen eben Aufgaben für die Menschen erledigen oder ja. arbeiten, unliebsame. Und damit wird aber die ja. Büchse der Pandora ja. geöffnet ja. Ja. und die entwickeln ein Bewusstsein und stellen sich gegen die Schöpfer. Also
ja, das ist also die klassische Geschichte dann, die wir ja, das, was wir ja alle befürchten.
Also. Die Befürchtung, also das ist ja, ich habe mich im Vorfeld ja auch so ein bisschen mal so mental damit beschäftigt, das geht ja schon ganz lange so. Also diese
ja.
Befürchtung
ja, ja.
ist ganz eng an dieses Thema geknüpft. Dieser künstliche Mensch, dieses künstliche Bewusstsein sozusagen, das ist ja ein Thema, das auch schon viel früher Erwähnung findet, auch in der klassischen Literatur, Faust 2, der künstliche Mensch, der Homunculus, der da mit auf diese Quest geht.
Ja, stimmt. Ja.
Auch da ja. spielt das schon eine Rolle. Und das ist häufig eben mit dieser Befürchtung verknüpft, was passiert, wenn wir das nicht mehr in den Griff bekommen,
ja.
dass sich dann diese künstlichen
Genau.
Bewusstsein
Schön
gegen
ist ja,
uns auflehnen.
Einer deiner Lieblingsautoren, Werner Vinci, hat ja. ja diesen schönen Spruch gebracht, den ich immer wieder da gern zitiere. Innerhalb von 30 Jahren werden wir die technologischen Mittel haben, das schrieb er 1993, übermenschliche Intelligenz zu schaffen. Kurz danach wird das menschliche Zeitalter beendet sein. Ja, wir haben aber in der Science Fiction ja auch viel positive Sachen. Ja, wir haben ja dann bei Star Trek alles super positiv, ja, so Data, der Android und auch da
und
der
auch
Computer, den man immer nach allem fragen kann, der einen bei allem unterstützt, ja.
Also dieses Pinocchio-Motiv eigentlich, ein künstliches Wesen, das menschlich sein will, das
ja.
lernen will, wie es menschlich wird und gerade auch bei dieser Geschichte mit Data, da gab es ja in der zweiten Staffel, trotz Autorenstreik damals, da war ja schon einer, diese Folge Measure of a Man.
Ja.
Data soll ja da von einem ja eher unterkomplex talentierten Sternenflotteningenieur zerlegt werden. Der will auf die Spur
ja,
des
ja.
Geheimnisses des Positronengehirns kommen. Und es stellt sich halt raus, der ist weder begabt, noch wird es wahrscheinlich so enden, dass Data diese Prozedur überlebt. Und dann ist diese ganze Folge ein Kammerspiel, eine Gerichtsverhandlung, mhm. in der verhandelt wird, darf Data als ein künstliches Bewusstsein, als Eigentum der Sternenflotte das eigentlich selber entscheiden.
Ja, ja.
Patrick Stewart, also Picard, verteidigt Data. Riker muss den Staatsanwalt sozusagen spielen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie auch im Umgang mit dieser Thematik uns eigentlich auch der Spiegel vorgehalten wird.
Ja, ja, das war eine der herausragenden
ja.
Star Trek-Folgen, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, weil da wirklich ein philosophisches Thema richtig mal angepackt wurde. Ja, so. Das konnten sie schon immer mal gut.
Trotz der Spandex-Anzüge.
Ja.
Die in der zweiten Staffel noch sehr eng waren. Also.
Ja, auch so die Kulissen. Wenn man da jetzt heute mit digitalen Medien drauf schaut, ne, da sieht man dann doch schon einmal, wo der Farbroller drüber gegangen ist. Ne, und so. Ne. Aber nein, aber es ging ja um die Inhalte und das hat einfach da schon Spaß gemacht. Ne. Ja, also das sind ja so ein bisschen die Ursprünge. Ja, da kann man noch einige aufzählen, denn den Hell 9000 aus 2001, sogar weit zurück schon Metropolis.
Ja.
Fritz Lang, auch künstliche Figur, künstliche Intelligenz auch drinnen. Wir wollten aber eigentlich ein paar einzelne Romane euch vorstellen, die uns da beeindruckt oder bewegt haben. Ja, dann gebe ich gleich schon wieder an dich weiter. Du hast was?
Was ich einen wahnsinnig spannenden Autor in dem Kontext finde, ist Daniel Suarez.
Okay.
Der schreibt in diesen ersten beiden Romanen, der erste ist auch im Selbstverlag erschienen, Dämon. Aha. Und der zweite, ich kenne jetzt nur den englischen Titel, das ist Freedom Inc. gewesen. Die gehören zusammen. Beschreibt er ja quasi, wie sich so ein Algorithmus entwickelt, wie eine Evolution durchläuft und dann eigentlich außer Kontrolle gerät. Und das Ganze im zweiten Buch nimmt dann so die Züge fast von einer Utopie an. Also wo er dann Themen verhandelt wie Bewertung über soziale Netzwerke, Likes und was das bedeutet für die Menschen, wie wir mit einer künstlichen Intelligenz umgehen, wie die uns steuert. Und man merkt bei diesem Roman, dass er was davon versteht, er ist Programmierer. Aha. Eigentlich.
Der und ist ja auch schon von, wenn ich kurz unterbreche, von 2006. Also ja. Das ist ja auch schon weit jetzt noch vor der Entwicklung, die wir jetzt haben. Also nicht besonders aktuell und trotzdem aktueller denn je.
Ja, das ist, also es nimmt ja zu. Also das ist ja jetzt nicht mehr auf die Science Fiction limitiert, sondern das findet ja immer mehr Einzug auch in Thriller, in Near Future Thriller, in auch Autoren, die jetzt von der breiten Masse so gelesen werden. Einfach auch, weil es mit diesen Befürchtungen gekoppelt ist. Die Realität sieht ja momentan noch eher so aus, dass diese technischen Möglichkeiten eigentlich diese Befürchtungen noch gar nicht hergeben. Noch nicht. Also uns wurde ja immer gesagt, so, wir werden irgendwann, wird uns die Arbeit abgenommen von der künstlichen Intelligenz, von den Maschinen.
Das wäre mal schön.
Ja, und die Realität sieht so aus, ChatGPT schreibt die Drehbücher und ich muss immer noch selber den Müll rausbringen.
Ja, irgendwie ist die Entwicklung da falsch gelaufen. Aber in dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass die reale Entwicklung, die Science Fiction ja schon in schnellerem Maße überholt, als wir das sonst so kennen, ja, was in puncto Raumfahrt, da sind wir nach 100 Jahren immer noch nicht weiter, als Jules Verne es erzählt hat, gerade mal zum Mond gekommen und mehr ist ja da auch noch nicht passiert und in der Hinsicht, da geht's so rasant schnell, dass man sich fragen muss, wann ist die Science-Fiction-Literatur schon Vergangenheit dafür, ja.
Und da war aber die Literatur auch immer treffsicher. Also das ist wirklich, das sind ja wirklich diese Dinge, die da auch aufgezeigt werden, im Positiven wie im Negativen, womit wir uns wahrscheinlich auch beschäftigen müssen, also was dann eine Relevanz hat.
Ja, der Suarez, Markus empfiehlt den ja auch gern, der ist da auf jeden Fall ein guter Griff.
Großartiger Roman, wenn man so ein positives Bild auch, wie so ein Umgang mit einem künstlichen Bewusstsein sich entwickeln kann, fand ich jetzt sehr beeindruckend von Edward Ashton, Mel Goes to War. Ist ja jetzt auch kürzlich auf der, ich glaube, als Rezi besprochen worden bei euch auf der Page, oder?
Als Rezi ist er nicht, aber ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, weil ich ihn auch saugeil finde. Also ja, schönes Beispiel auch.
Also das ist toll, wir erleben das ja alles aus der Sicht dieser am Anfang ja naiv wirkenden KI, weil sie einfach unbedarft ist in der Interaktion
genau,
mit
genau
Menschen.
Genau, das ist eigentlich das Schöne an dem Roman, weil genau die KI schaut auf die Welt, schaut auf die Menschen und schaut sich an, dass sie wieder einen völlig sinnlosen Krieg führen, mal wieder, ja, wie sie dann miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig umbringen. Und er nennt sie ja ganz liebevoll Affen.
Affen,
ja. Ja. Und er lernt natürlich dann im Laufe der Zeit schon dann auch so Werte wie Freundschaft und
Loyalität
kennen, mit denen er am Anfang gar nichts anfangen kann und ist auch ein bisschen dieses, ja, ähnlich wie bei Data, auch dann Gefühle lernen oder
Interaktion
also lernen, Kommunikation, soziale Kommunikation lernen. Ja. Aber es ist super schön dargestellt mit einer guten Action und viel Humor. und trotzdem mit viel Tiefgang, finde ich.
Die Entwicklung finde ich klasse.
Ja.
Es fühlt sich so ein bisschen an wie Flowers für Algernon.
Aha.
Nur, dass es hier jetzt eben nicht um Intelligenz geht, sondern um diese soziale Intelligenz, um diese Kompetenz zu interagieren mit anderen Lebewesen. Und obwohl der Roman also sicherlich auch die eine oder andere brutale Stelle auch hat, also das ist nicht unbedingt immer nur leichte Kost, also wenn die Schrecken des Krieges beschrieben werden, wie...
Ja, da geht es auch ganz gut ab. Ja.
Geht es gut zur Sache. Endet es doch auf einer positiven Note, ich glaube, das kann man sagen, ohne dass man... Edward Ashton hat das auch selber gesagt, beispielsweise beim Elstercon, dass er das mag, Bücher zu schreiben, die eher auf einer positiven Note enden.
Ja. Das kriegt er sehr gut hin, das hat er beim Mickey 7 auch ganz gut hingekriegt und deswegen ist es einfach so ein schönes Lesefutter auch, weil es, wie gesagt, positiv endet, auch wenn es natürlich ja auch keine Utopie ist in dem Sinne, ja, sondern es ist schon eine Dystopie, die Menschen bekriegen sich mal wieder, ja. Und deswegen der Technik, ja, die einen, die Technik ablehnen, die anderen, die Technik unbedingt wollen und
aber die KI ist der Funken Hoffnung.
Ja.
Die Menschen, die mit ihm interagieren,
die vernunftbegabte KI
und die Menschen entwickeln sich auch, weil sie mit der KI zu tun haben, so wie sich die KI entwickelt, hin dazu, dass sie die Menschen besser versteht und besser mit ihnen interagieren kann, Werte wie Loyalität, Zuneigung und so weiter versteht.
Ja. Ja, ich habe ja auch noch mir ein, zwei Sachen ausgedacht. Also grundsätzlich mal bin ich ja immer fürs ganze Kulturuniversum.
Ja.
Das haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, aber man kann es nicht oft genug, nur dass es halt leider nicht lieferbar gibt, außer Bedenke Flebers, aber das kommt bestimmt wieder. Oder lest es auf Englisch. Also da geht's ja auch immer wieder um die KI, die ja eigentlich da im, ja, positiv ist jetzt immer, ist ein bisschen fraglich, da würde der Gerd widersprechen, aber die Menschen betreut, steuert, sich um alles kümmert, da ist es ja wirklich so. Da musst du den Müll nämlich nicht mehr rausbringen.
Aber
da
dafür, ist das alles dafür erledigt. Entscheide ich aber auch nicht, also bin in meiner Entscheidungsgewalt eingeschränkt als Bürger der Kultur sozusagen. Also wenn ich in
diesem. Das ist halt der dann auch dahingehend wieder der übermächtige Staat, der dann aber auch sehr viel bestimmt, der dann sehr viel sagt, so, aber das, da kannst du nicht aus der Reihe tanzen, sonst funktioniert das ganze System nicht mehr. Aber da sind die künstlichen Intelligenzen sogar Raumschiffe, die selbst miteinander kommunizieren, die auch eigenständig Kriege führen. Und also das ist auch eine sehr, sehr weit fortgeführte Darstellung der KI, aber sehr beeindruckend auch. Ja.
Das ist sicherlich nochmal so in so eine Richtung extrapoliert, wo die KI einfach einen Entwicklungsstand erreicht hat, wo wir Menschen eigentlich dasselbe Verhältnis zur KI haben wie ein Ameisenhaufen zu einem Menschen. Ja. Also wo man eben auch sagt, die KIs akzeptieren das, die gucken eben auch, dass die Menschen versorgt sind, aber wirklich was mitentscheiden oder dass wir eine Rolle spielen für die Art und Weise, was die KI letzten Endes tut oder ihre Ziele, das rückt ja in den Hintergrund. Also das ist ja nochmal so eine Stufe weiter.
Ja, da bleibt halt eigentlich letztlich die Frage, warum kümmert sich die KI überhaupt noch um die Menschen? Ja. Ist es dann nur wie Mäuse im Aquarium oder im Terrarium, um dann ein bisschen noch zu beobachten und weiter zu lernen, weil der Mensch da doch nochmal andere Facetten bietet, aber eigentlich ist es die Frage, ne?
Aber tolle Romane.
Aber es ist einfach in der Hinsicht, also nicht nur in der Hinsicht, aber gerade in der Hinsicht sehr spannend. Da gibt's einen Roman, das ist der Exzession. Mhm. Ne? Da geht's darum, dass die KIs miteinander kommunizieren und eine fremde KI eindringt und sie müssen sich mit der auseinandersetzen. Ja, also das spielt quasi fast nur mit den KIs als Protagonisten.
Und dadurch, dass das manchmal ja so schwer auch zu, also das sind keine leichten Bücher. Das ist wirklich was, wo man konzentriert lesen muss. Ja. Das ist nichts, was man irgendwie, ich fand das nie so Strandlektüre oder irgendwie was. Ja. Aber das hat noch so diesen Eindruck, dass man die KI oder die KIs in der Interaktion gar nicht mehr versteht als Mensch.
Ja.
Und Banks schafft das in der Art, wie er es erzählt, dass man es fühlt. Ja. Also wenn man's liest, man steht wirklich da und denkt, okay, ich bin wirklich nur noch die Ameise, die froh sein kann, wenn hier niemand auf meinen Ameisenhaufen tritt, weil der Weg für ihn angenehmer ist, als außenrum zu gehen, weil ich nichts für ihn bedeutet sozusagen. Und das ist ein Gefühl, das schafft er schon so einzigartig zu erzeugen. Sicherlich auch dadurch, dass das jetzt nicht die allereinfachsten Romane sind zu lesen, aber es ist lohnenswert.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Gebrauchten noch da, wer schnell ist nach dem Hören des Podcasts, kann's.
Furchtbar Maschinen.
Kann schnell sagen.
Fearsome Engines.
Dann habe ich einen für ihn da. Ja, wenn er weg ist, ist er weg. Ich habe noch eine kleine nette Geschichte. Das ist der Marc-Uwe Kling mit seinem Quality Land. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. Da ist es ein bisschen näher an uns dran. Da ist es halt der Algorithmus vom Big A oder von The Shop, wie er es da nennt, der sagt, nein, du brauchst es, du musst das jetzt kaufen und du kommst als Endverbraucher gar nicht mehr drum rum. Also das ist die Vorstufe sozusagen, wie die KIs den Menschen schon bestimmen. Die Waschmaschine weiß, dass dein Waschmittel leer ist und so weiter. Ja. In dem Fall ist es ein rosafarbener Delfin-Vibrator, den er dann wirklich nicht braucht, aber er kommt halt nicht drum rum. Also das ist einfach nochmal eine nette, humorvolle Geschichte, aber auch mit viel Hintergedanken. Ich habe in einem der letzten Podcasts auch schon mal ein bisschen ausführlicher über Marc-Uwe Kling gesprochen, ja. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein und auf sein ganzes Universum, da gibt es noch mehr in der Richtung, aber
hat mir auch immer sehr gut gefallen.
Ja, der macht einfach Spaß, ja. Es ist einfach locker und da kann man auch empfehlen, dass man sich das als Hörbuch gibt, weil der das auch immer wunderbar selber vorliest. Mhm. Und das kann man schön mal bei der Autofahrt hören oder sowas. Hast du denn jetzt noch einen schönen für uns?
Einen ganz aktuellen von Stuart Turton,
okay.
Der letzte Mord am Ende der Welt.
Der Autor sagt mir ja gar nichts.
Hat, ich glaube, bislang 2 Romane. Der erste Roman, das ist so ein Kriminalroman, aha, in dem der Protagonist immer wieder denselben Tag erlebt und den Mord in so einem Herrenhaus an einem Opfer verhindern muss.
Das hört sich aber auch spannend an.
Ja, ist gut lesbar. Zweiter Roman ist so eine Geistergeschichte auf dem Meer, auch mit so einem Kriminalfall, also auf einem Schiff. Mhm. Er hat also immer wieder das Sujet
gewechselt. Also er hat eigentlich Krimi, aber hat immer so ein kleines Zeitenthema, ja, im Fantastischen, ja, mit, ja, drin.
Es geht immer so ein bisschen in die Fantastik mit rein. Er, mhm, selber sagt, er wollte immer einen anderen Roman schreiben und er weiß, dass er damit dem Leser möglicherweise auch viel zumutet, weil der die Geistergeschichte kauft, vielleicht nicht unbedingt ein Krimi im Sinne von, mhm, täglich grüßt das Murmeltier, ja, irgendwie kaufen würde. Der letzte Roman, den ich erwähnt hatte, der spielt in einem postapokalyptischen Szenario, wo die letzten Menschen auf einer Insel leben, von der können sie nicht weg, weil es einen Nebel gibt, der alles tötet. Und das sind 120 Überlebende. Ja. Und es passiert ein Mord. Und der Mord muss aufgeklärt werden, sonst haben die Menschen dort aus Gründen, die man selber nachlesen muss, dann nur noch 72 Stunden zu leben haben. Die Geschichte wird dann auch aus der Sicht einer KI, die diese Menschen quasi dort, ja, beaufsichtigt, mhm, betreut, erzählt. Also es ist ein einzigartiger Blickwinkel auch darauf, die selber natürlich sich an das hält, was ihr vorgegeben wurde und dadurch natürlich auch Konfliktsituationen, die es gibt, mhm, weil sie nicht so handeln kann, wie man das vielleicht als Leser mit einer Moralvorstellung eben erwarten würde. Das tut sie nicht immer. Und es gibt viele, viele Twists, absolut empfehlenswert. Ist als Hardcover erschienen bei Tropen, glaube ich. Und ist ein Science-Fiction. Also es steht auch wieder Kriminalroman, aber diesmal hat das richtig so in diese Science-Fiction-postapokalyptische Welt verlagert und ist eine absolute Empfehlung.
Hört sich ja unglaublich gut an. Hatten wir die überhaupt da, den Turton?
Ja, den habe ich hier gekauft.
Den neuen, ne?
Ja.
Aber die anderen hatten wir, glaube ich, gar nicht, ne? Ja. Also den werde ich mir auf jeden Fall auch geben. Klingt gut. Eines unserer großen Lieblinge haben wir uns noch für den Schluss aufgehoben.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil das mögen wir beide sehr, sehr gerne, wegen des herrlichen Zynismus des Hauptprotagonisten. Da geht's um Martha Wells und ihren Killerbot. Beschreibst du kurz?
Also vom Plot her ist es so, dass der Killerbot quasi eine Security-Einheit ist, ein Androide, der quasi, mhm, einer Firma gehört und dessen Aufgabe ist es eben zum Beispiel bei irgendwelchen interstellaren, interplanetaren Expeditionen die Wissenschaftler zu schützen. Und er ist genervt, dieser Blick auf die Menschen, die von einem Schlamassel ins nächste tappen und da auch wenig belehrbar sind. Und eigentlich will er nur seine Ruhe haben und möchte in Ruhe, ich glaube, eine Science-Fiction-Serie
ist
es, was er schauen möchte.
Er guckt immer Serien, er lädt sich Serien aus so einem, auch so einem Art Infospace halt immer runter und setzt sich dann in die Ecke und guckt nur und dann ist er total genervt, wenn die Menschen ihn wieder stören und so. Er so, oh, was wollen die jetzt wieder und so.
Er trägt eine Maske auch, obwohl er ja ein humanoides Gesicht auch hat. Mhm. Aber es wird dann eben auch beschrieben, das irritiert die Menschen mehr. Und dann hat er lieber die Maske auf, weil dann kann er auch in Ruhe die Serie gucken, ohne dass das jemand mitbekommt, weil er ist natürlich multitaskingfähig.
Ja.
Auch er entwickelt dann natürlich ein, ja, wie soll man sagen, also es findet so ein Prozess der Menschwerdung statt, dass er sagt, ich will das vielleicht alles gar nicht machen und ich möchte da nicht fremdbestimmt sein. Und das ist so diese Ausgangssituation.
Er schafft es ja auch, sich von einer quasi kontrollgebenden Einheit zu lösen, die normal alle Bots kontrolliert auch und die ihnen eigentlich die Aufgaben vergibt. Und er hat aber die Möglichkeit eben zu sagen, ich mache die Aufgabe oder nicht, weil er ist da los. Er hat sich da irgendwie geschafft, davon abzukoppeln. Und das macht seine Freiheit dann eben aus, mit der er sich dann bewegen kann und dann auch eben in unterschiedliche Settings kommt und dann auch dazulernt und auch mal kommuniziert mit einem Raumschiff dann wieder und solche Geschichten. Ja, und es sind immer so nett verpackte Kurzromane eigentlich bei Martha Wells. Ja, obwohl das erste wirkt wie ein Roman, als dickes Buch sind aber auch drei oder vier kleinere Geschichten.
Also Novellen.
Novellen, genau, Novellen kann man sagen. So ein klassisches Science-Fiction-Format, wie es früher in den Pulps oft war.
Ja.
Ne? Und das liest sich sehr schön. Und es ist absolut spannend, klasse und auch mit ganz viel Humor, eher in zynischer Richtung so. Hat uns super Spaß gemacht und gerade wie wir hier stehen, ist der neueste erschienen.
Der ist erschienen, ja.
Systemkollaps heißt er, ja, mal schauen. Also schön, dass Heine das noch bringt, aber
die bringen
es natürlich deshalb,
beziehungsweise es ist eigentlich schon verfilmt, es soll bei Apple TV, die erste Staffel kommt, Alexander Skarsgård spielt den Bot, Martha Wells ist auch, ich glaube, ausführende Produzentin, also das ist spannend,
hat man muss ja sagen, dass die Apple-Serien sind oft sehr, sehr gut gemacht und sehr nah an den Büchern dran, die ich bisher jetzt gesehen habe. Da haben wir uns vorgenommen, machen wir mal einen extra Podcast drüber. Dann greifen wir uns mal die schönen Serien raus und wie sie umgesetzt sind. Finde ich auch mal ein ganz spannendes Thema. Und auf den Killerbot bin ich sehr gespannt.
Ja.
Also wie sie den bringen. Also freue mich drauf. Ja, dann würde ich sagen, haben wir euch jetzt ein paar Sachen zum Unterhalten und ein paar Sachen zum Nachdenken ans Herz gelegt. Da bedanke ich mich für meinen unschätzbaren Wissenspool in dieser Richtung, lieber Sven. Ja,
vielen
Dank
dir, dass ich wieder mit dabei sein durfte.
Ja, wir machen da weiter an der Stelle, eben mit Spezialthemen. Wir denken uns wieder was aus. Im Shop Talk denken wir es uns aus und dann bereiten wir es hier für euch auf.
Ich bin gespannt.
Dann sage ich ciao und bye bye, euer Bern.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank.